Ja, liebe Zuhörer, hier im Saal, zu Hause an den Radiogeräten oder unterwegs, wo Sie gerade Radio Horeb hören, mir erzählte gerade dieser Tage eine Dame, sie wäre weit auf irgendeiner Insel gewesen, wo es weit und breit keine Messe gegeben habe. Und da hätten sie immer am Strand morgens um 9 Uhr die Heilige Messe in Radio Horeb gehört. Das ist doch wunderbar. Also ich grüße alle, die auch in den Ferien sind und vielleicht diese Exerzitien oder diese Impulse zum Teil mitnehmen. Es geht um Segen. Und da haben wir heute Morgen schon mal gehört, dass der Segen eine Bewegung ist, etwas, was von Gott auf uns herabkommt und durch uns oder aus uns heraus dann weiter auch zu den Menschen gehen kann und umgekehrt, dass, wie in dem Psalm es auch heißt, dass wir Gott segnen können, ihm etwas bringen können, uns ihm schenken können. Also segnen bedeutet nicht einfach, ich bin nett, damit ich etwas bekomme oder ich gebe etwas weiter, sondern es ist eigentlich dieses Anliegen, dass wir das, was Gott will und was zur Fülle und zum Leben führt, das weiterzugeben oder auch zurückzugeben, dass wir gleichsam rückspiegeln, zurück an den Ursprung hin verweisen, da kommt mir Gutes her und dort wünsche ich auch Gutes hin. Und ich glaube, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn wir das immer mehr uns bewusst machen, wir hatten es heute Morgen schon gesagt, es geht nicht um Funktionales, es geht nicht um Nettigkeit, sondern es geht letztendlich um die tiefste Wahrheit unseres Daseins. So wie unsere Lunge den Sauerstoff braucht, um zu leben, so braucht auch unsere Seele diesen Austausch mit der Quelle unseres Lebens. Um unsere Seele zu nähren, um unsere Seele dorthin zur Entfaltung zu bringen, wie sie gedacht ist. Deswegen ist diese Einladung mit Gott, mit ihm in Kontakt zu sein, mit ihm uns in Verbindung zu setzen, mit ihm in Verbindung zu sein, so wichtig und so kostbar. Ich möchte noch einmal aus dem Katechismus der katholischen Kirche etwas über das Gebet und da den Segen vorlesen, steht im Katechismus unter der Nummer 2626. Da heißt es, der Segen stellt die Grundbewegung des christlichen Betens dar. Die Begegnung zwischen Gott und dem Menschen. Im Segen vereinen sich die Gabe Gottes und deren Annahme durch den Menschen im gegenseitigen Anruf. Das segnende Gebet ist Antwort des Menschen auf die Gaben Gottes. Weil Gott Segen spendet, kann das Herz des Menschen dafür den Lob preisen, der die Quelle allen Segens ist. Soweit einmal der Katechismus. Ich weiß nicht, ob Sie jetzt schon bei diesem herrlichen Sommer- oder Frühherbstwetter diese prachtvollen Sonnenstrahlen draußen genossen haben und da schon mal so einen Weg des Dankens, des Lobens und des Preisens gegangen sind. Wir haben ja heute Morgen gesagt, dass der Herr uns die Erde schafft, damit wir dort sein können. Und dass wir vor jedem Baum und jedem Gras und jeder Pflanze und bei uns auch in dem schönen oberschwäbischen Bauerngarten, den wir hinten im Garten haben, staunen können, mit welcher Kunstfertigkeit, mit welcher Kreativität Gott für uns gesorgt hat. Wie feingliedrig Gott für uns sorgt, ist mir auch einmal aufgefallen, als ich im Heiligen Land war. Sie waren vielleicht auch schon mal dort gewesen. Wir waren in Ägypten und auf der Rückfahrt durch Ägypten fährt man sehr lange durch die Wüste. Und es ist ein sehr eintöniges Beige, Braun, Grau, je nachdem. Und dann sind wir an den Golf von Elat gekommen und dort gibt es ein Unterwasserobservatorium. Und da konnte man dann hinunterfahren mit dem Aufzug unter das Meer und da gab es unendlich viele Aquarien, in die man hineinschauen konnte. Und was das Beeindruckende war, zum einen gab es unendlich viele bizarre Formen, Aber noch viel eindrücklicher war es eigentlich, dass es so ist, dass die Fische unterschiedlichste Farben haben. Ein herrliches Bunt, es glitzerte und leuchtete, es war unbeschreiblich schön. Es war wirklich eine Augenweide, so könnten wir sagen. Und wir waren uns alle da einig, dass es doch sehr eigenartig war, dass unter dem Meer wir ja nur die Farben sehen, sobald Licht hinkommt. Das heißt, dass die Fische im Allgemeinen zwar eine unglaubliche Schönheit haben, die man aber normalerweise im schwarzen, tiefen Wasser nicht sieht. Diese Schönheit Gottes ist also unbeschreiblich verschwenderisch, so genial schön, aber eigentlich nicht sichtbar. Ich habe mir gedacht, wenn jetzt es ein Mensch, sage ich mal, erschaffen hätte, dann hätte man vielleicht gesagt, okay, es braucht vielleicht 5 verschiedene Größen von Fischen. Der kleinste wird vom größeren gefressen und der nochmal drüber, also 5 reichen. Und die haben alle ungefähr, sieht ja keiner, die können alle grau sein und sehen alle ungefähr gleich aus, spielt ja keine Rolle. Der Hauptsache können die sich gegenseitig ernähren. Also wenn Sie einfach mal, und da sind auch Naturfilme oder so, immer, könnten wir sagen, auch ein Lobpreis auf die Schönheit Gottes und auf die Sehnsucht oder die Lust Gottes, dass das, was er für uns macht, er versucht, schön zu machen. Also da können wir entdecken, dass der Herr eben wirklich dieses Schöne für uns bereithält und dass er nicht wirklich dieses menschliche, klein berechnende, behäbige hat. Und jetzt heißt es in diesem Katechismus, der Segen stellt die Grundbewegung des christlichen Betens dar, die Begegnung zwischen Gott und dem Menschen. Wenn wir mit Christus in Beziehung treten, ist es also immer eine Bewegung, ein Hin und ein Her. Das wäre der Idealfall. Wir kommen ja manchmal aber eher so, dass wir, ich sage es jetzt mal ein bisschen überspitzt, wie ein Kind zur Oma kommen, ohne Hallo zu sagen, kommen wir rein, sagen ein Gedicht und im letzten Satz sagen wir, ich würde gerne noch ein bisschen Taschengeld bekommen und gehen dann wieder raus und wundern uns, dass am nächsten Tag auf unserem Konto nicht diese Übertragung funktioniert und kein Geld da ist. Das heißt, wenn Sie sich mal überlegen, wie bete ich, ist ja die Frage, trete ich in Beziehung mit Gott, trete ich mit ihm in Begegnung oder ist es so, dass ich wirklich eigentlich nur ein Gedichtchen sage und dieses Gedichtchen dann vor mich hin sage, ohne dass ich wirklich mit Gott spreche. Ja. Also wenn wir in die Kapelle gehen, vielleicht noch eine Kniebeuge machen und dann mit dem Rosenkranz beginnen, ist es so, wie wenn Ihre Tochter kommt und ein Gedicht Ihnen aufsagt, aber nicht sagt, hallo Papa. Ja. Ich möchte Sie ermutigen, dass wir wirklich viel ursprünglicher mit Gott uns auseinandersetzen, mit ihm reden. Ja. Dass wir also nicht fremdeln. Tomislav Ivančić, ein kroatischer Theologe, fragte in seinen Seminaren immer, hast du Gott schon mal einen Witz erzählt? Dann gucken die meisten so etwas betreten, wie sie jetzt auch gucken und denken, geht's jetzt noch? Wie soll man denn Gott einen Witz erzählen? Und da antwortete Tomislav Ivančić immer drauf, Freunde erzählen einander Witze. Und wenn du Gott noch nie einen Witz erzählt hast, bist du vermutlich kein Freund Gottes. Und deswegen ermutige ich Sie auch nachher nochmal, das ist ja immer noch schön nachher, wirklich rauszugehen und den Herrn zu preisen und zu loben, was er alles Schönes gemacht hat. Mit dem Bewusstsein, dieses Kraut, dieses Eisenkraut, diese rote Rübe, diese Karotte, diese Bohne, die hat er bewusst im Wissen für mich gemacht, dass ich mich jetzt daran freuen kann. Ich könnte auch noch ein anderes Beispiel machen, das Handy oder ein Telefon, ja. Wenn ich jetzt mein Handy herausziehe und da reinspreche, hört es niemand. Ja, sondern ich muss erst einmal das Handy anschalten, so dass es auf Empfang und auf Sendung geht. Und wenn ich dann diesen Empfang habe, dann muss ich noch die Nummer eingeben. Ja? Und wenn dann jemand abnimmt, dann kann ich erst reden. Und so ist es auch mit unserem Gebet, dass wir, sei es in der Kapelle, sei es zu Hause, sei es aus dem Fahrrad, wo Sie jetzt auch nun gerade beten, dass Sie erstmal auf Empfang und Sendung gehen müssen, um dann sich bewusst zu machen, Gott hört mich jetzt, jetzt kann ich mit ihm reden. Und dann ist es auch schön, wenn Sie Gott eine Chance geben, dass er zu Ihnen sprechen kann. Hier bei uns im Vortragssaal sind viele Damen und wenn ich da manchmal Männer höre, die sagen, wissen Sie, dann kommt meine Frau und sagt, du, wir müssen mal reden miteinander. Dann weiß ich schon, jetzt wird es ganz kompliziert. Und am liebsten mache ich die Fliege. Ja? Weil da kann es passieren, dass wir dann einen Vortrag hören. Aber reden miteinander heißt nicht, sich einen Vortrag anzuhören und am besten noch am Schluss sagen, jawohl, du hast recht, zu sagen, sondern reden heißt ja etwas sagen und hören, um somit dann auch voneinander etwas mitzubekommen. Sie sehen also, dass dort, so wie wir miteinander sprechen, es auch eine gute Übung ist, wie wir mit Gott sprechen und umgekehrt. Ja? Und umgekehrt. Alles, was wir im menschlichen Bereich üben und erleben, will uns letztendlich eine Hilfe sein, mit Gott in besseren Kontakt zu treten und ihn besser zu verstehen. Die Bewegung zwischen Gott und dem Menschen, also es soll und darf ein Hin und ein Her sein, das ist Segnen. Ja? Das ist wie Einatmen und Ausatmen. Ich atme die Gnade Gottes ein und antworte und atme wieder aus. Ich atme ein, ich atme aus. So können Sie das auch einüben, dass Sie versuchen, so wie Sie diesen Sauerstoff einatmen, die sich sagen, ich atme jetzt die Gnade Gottes tief in mich ein und ich atme sie aus. Und da kennen Sie alle vermutlich Flachatmung und Hechleratmung. Und es kann sein, dass wir ganz schnell, ganz kurz atmen und so wenig atmen dadurch und so wenig Sauerstoff in uns bekommen, dass wir kollabieren, weil wir zu wenig tief einatmen. Ja. Drum, wenn jemand ganz schnell atmet, wir ihm ja auch sagen, mach langsam. Im Segen vereinen sich die Gabe Gottes und deren Annahme durch den Menschen im gegenseitigen Anruf. Wir hatten es heute Morgen von der Gießkanne, dass Gott ausgießt und wir sind die, die annehmen können. Ja? Die Annahme seiner Gnade, ja, ist also auch das, was diese Bewegung des Segnens macht. Du kannst lange segnen, wenn es der andere nicht aufnimmt. Es ist merkwürdig, bei uns ist am 13. eines Monats immer ein Schurfix, ein Gebetsabend. Und da ist es so, dass nach der Heiligen Messe es auch Gelegenheit ist zum Einzelsegen. Und da kann man als Diakon oder als Priester spüren, ob tatsächlich ein Mensch einfach kommt, um das halt auch noch mitzunehmen, oder ob wirklich jemand da ist, der einem den Segen quasi herauszieht. Ja? Also es gibt Menschen, da erlebst du wirklich, da fließt diese Gnade und dann gibt es Menschen, du denkst, du gießt auf Beton. Ja? Also wir können das wahrnehmen letztendlich. Also der Segen Gottes bedarf der Annahme und des auch ihm Zurückgebens. Das ist letztendlich, was wir dann auch in der Heiligen Messe auch erleben und feiern. Da haben wir ja vor einigen Jahren mal die Exerzitien zur Heiligen Messe gemacht, in dem das eindeutig ausgelegt wurde. Das segnende Gebet ist Antwort des Menschen auf die Gabe Gottes. Weil, also das, wenn du segnest, dann antwortest du auf das Geschenk, was du bekommen hast. Also in dem Weiterschenken, aber auch in dem Lobpreisen des Herrn antworten wir auf diese Gabe. Sie kennen alle das Beispiel, das Gleichnis von diesen Männern, die die Talente bekommen, 5, 3 und 1. Und der 5 hat, der wuchert mit den Talenten und erarbeitet 10 zurück. Der mit 3 bekommt 3 dazu hin. Und der mit dem einen Talent, der hat Angst. Und weil er Angst hat, vergräbt er sein Talent. Dann hat er nur dieses eine. Und das ist interessant, dass der Herr dieses Gleichnis bringt und dann zu diesem sagt, du bist ein fauler Knecht, du hättest wenigstens dieses Talent auf die Bank bringen können. Und was könnte jetzt Ihrer Meinung nach die Bank sein, wenn Sie schon nicht mit den Gaben Gottes wuchern? Was könnte für uns diese Bank sein? Ich würde mal keck behaupten, das Wuchern wäre, wenn Sie eigentlich ganz viel im Alltag beschäftigt sind, mit Ihren anderen, mit Ihren Gedanken zu segnen, die anderen zum Segen zu werden oder eben auch Gutes sagen. Und dieses zumindest zu sagen, Herr, ich habe Angst, ich kann's nicht, hilf du mir, wäre ja schon ein ganz wesentlicher Aspekt davon. Ja. Solange wir denken, ich muss es machen, dann haben wir schon die Erfahrung, es wird nicht mehr. Ja. Es vermehrt sich nicht, weil ich Angst habe, oje, oje, mach nur nichts falsch. Das ist, glaube ich, das große Geheimnis des Neuen Testamentes und des christlichen Glaubens, dass etwas falsch zu machen nicht das Drama ist, sondern wenn wir etwas falsch gemacht haben, dass wir es dann behalten. Wir hatten es heute Morgen vom Mist. Ja, wenn du den Mist bei dir zu Hause behältst, dann ist es so, dass dann dein Stall irgendwann überquillt vom Mist und du erstickst. Wenn du aber hinausfährst auf den Acker der Güte Gottes, dann kann es da neues Leben und Frucht geben. Also nicht das Falschmachen ist das Problem, sondern nichts zu machen ist das Problem. Dass wir Angst haben, Gott würde uns nicht lieb haben und deswegen wir nichts machen. Das Interessante im Neuen Testament ist, dass der Herr bei keinem Sünder, der zu ihm kommt, ihm fragt, warum hast du gesündigt? Hättest du es nicht anders machen können? Hättest du es nicht besser machen können? Sondern es ist so, dass er als erstes die Sorge hat, dass dem Menschen die Sünde vergeben wird. Die Heilung kommt meistens erst als Bestätigung, dass er die Vollmacht hat. Weil Gott Segen spendet, so heißt es weiter im Katechismus, kann das Herz des Menschen dafür den Lob preisen, der die Quelle aller Segen ist. Im Lateinischen gibt es diese Doppelbedeutung bei Benedizere von segnen und preisen. Wir können also immer dann, wenn wir den Lobpreis machen, ist es, dass wir wirklich zu der Quelle des Lebens kommen, zur Quelle des Segens. Die Kirche kennt ja das Stundengebet der Kirche. Die kennt, dass wir da die Psalmen singen, morgens, mittags, abends oder in manchen Klöstern auch des Nachts noch. Und diese Psalmen singen mit dem Gebet Jesu Christi bedeutet auch, dass das in den Lobpreis gleichsam Jesu hinein einzutreten ist, dass wir mit ihm und dem ganzen Volk Israel Gott loben und preisen. Wir kennen es heute mit dem neuen, modernen geistlichen Lied, dass wir da erleben, dass auch hier der Lobpreis etwas ist, dass wir diese Bewegung hin zu Gott führen und ihn zu ehren, weil es uns gut tut, weil es uns ein Segen ist, dass wir zu ihm gelangen und auf ihn hin uns ausrichten. Es ist wie eine Kompassnadel, wenn die sich in den Norden hin ausrichtet, dann ist sie immer in richtiger Weise. Und ich glaube, dass wir letztendlich, ein jeder von uns im Herzen auch, so eine Kompassnadel hat, die uns immer wieder hinweist und hinführt auf den Herrn hin. Dass wir da erkennen, das ist der Weg, den ich gehen soll. Ein zweites, die Bewegung, diese Bewegung, von der wir jetzt gesprochen haben, hat im Wesentlichen zwei Richtungen. Einerseits steigt sie, getragen vom Heiligen Geist, durch Christus zum Vater auf. Wir preisen ihn, weil er uns gesegnet hat. Andererseits fleht unser Gebet um die Gnade des Heiligen Geistes, die vom Vater durch Christus herabkommt. Gott segnet uns. Es ist so, dass, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass wir oftmals, wenn wir auch in manchen Kreisen, habe ich manchmal den Eindruck, dass der Heilige Geist irgendwie ein bisschen schwerfällig und mühsam und beladen ist und wir ein bisschen Feuer machen müssen, dass er endlich mal wirkt. Ich weiß nicht, ob Sie auch schon mal bei solchen Veranstaltungen waren. Man hat den Eindruck, Gott ist taub und je lauter und intensiver wir rufen, umso eher rückt er was raus. Dadurch aber, dass wir im Heiligen Geist getauft und gefirmt sind, ist der Heilige Geist uns bereits geschenkt. Das heißt, Gott hat uns schon gesegnet und wir dürfen aus diesem Segen heraus leben und wir dürfen ihn aber auch anflehen, lass deinen Segen fließen und deinen Segen strömen. Das bedeutet aber nicht, dass wir wie den Wasserhahnen aufmachen müssen, komm doch endlich, segne uns, sondern diese Erfahrung uns vermitteln, dass dort, wo wir uns unter den Segen stellen, er auch fließt. Eines meiner eindrücklichsten Erlebnisse in dieser Hinsicht, das erzähle ich Ihnen auch, weil ich das so unglaublich beeindruckend finde. Wir haben hier immer wieder unterschiedliche therapeutische Gruppen, auch die im Haus arbeiten. Und da war einmal eine Gruppe da, wo ein Ehepaar da war mit zwei Kindern, die das Angelman-Syndrom haben. Das erkläre ich Ihnen jetzt nicht, was das ist. Das würde zu weit führen. Aber diese Kinder, ich glaube 5 und 8 oder so, die waren so, dass sie kaum sprechen konnten und keine 2 Minuten still sitzen konnten. Für die Eltern bedeutete das, die beiden waren berufstätig, aus dem neuen Bundesländer kommend, dass sie nach der Arbeit die Kinder abgeholt haben und jedes Elternteil mit den Kindern, mit jeder nahm ein Kind und machte dann mit dem den restlichen Abend zusammen, sodass das Paar eigentlich kaum Zeit füreinander hatte, sondern jeder hatte genügend zu tun mit den Kindern. Und sie waren zum ersten Mal auswärts essen bei uns im Speisesaal. Und das war für die Eltern ganz schwierig, weil die Kinder ja keine 2 Minuten auf dem Stuhl saßen, ruhig. Ja. Also das ist schon eine unglaubliche Herausforderung für diese Eltern gewesen. Aber sie konnten erleben, dass das bei uns im Speisesaal möglich war. Und ich setzte mich zu denen und dann verabschiedete ich mich, weil ich sagte, ich muss jetzt gehen, wir haben jetzt gleich die Abendmesse. Und da kam die Frau hinter mir her und sagte, wissen Sie, wir sind nicht getauft und wir auch nicht katholisch, aber dürfen wir auch in die Messe kommen? Und ich habe in meiner Naivität nicht nachgedacht und habe gesagt, können Sie gerne kommen, kein Problem. Sie kamen auch mit der Therapeutin, mit der Sie hier in diesem Kurs dann auch waren, mit und noch einer anderen Dame aus dem Kurs. Und das Erstaunliche war, es war eine schlichte Werktagsmesse ohne Orgel, ohne alles. Sie saßen vorne in der ersten Reihe. Die einzigen, die in diesen 40 Minuten unruhig waren, waren die Eltern und die Therapeuten. Weil diese Kinder saßen mit offenem Mund da und saßen die 40 Minuten still und guckten nach vorn. Das hatten die Eltern noch gar nie erlebt. Unbeschreiblich. Und jetzt kam die Kommunion und dann fiel mir ein, oje, ich habe mit denen ja gar nicht besprochen, was hier in der Messe eigentlich passiert, hatten wir ja gar keine Gelegenheit dazu, was mache ich bloß? Und bin also direkt, nachdem sie in der ersten Reihe saßen, auf die zugegangen, habe ihnen die Hand aufgelegt und den Segen gegeben. Und das war sehr eindrücklich, weil am nächsten Tag oder am übernächsten Tag, also das sprach sich in diesem Kurs herum, das konnte gar keiner glauben, dass sie so ruhig in dieser Messe da saßen. Und am nächsten und übernächsten Tag hatten wir unseren Gebetsabend am 13. Und der halbe Kurs, wo die meisten nicht jetzt aus religiösen Gründen hier waren, sondern sie wollten ja fachlich sich weiterbilden, kam abends also in diesen Kurs und baten und kamen auch zum Einzelsegen. Warum ich die Geschichte aber erzähle, ist diese: Als die Kinder, die wahrlich nicht kirchlich sozialisiert waren, am letzten Tag sich verabschiedeten, habe ich ihnen auf Wiedersehen gesagt und plötzlich streckten die beiden ihre Hände hoch und ich überlegte, was machen die jetzt? Und dann habe ich meinen Kopf nach vorne gehalten und da haben die beiden mir die Hand aufgelegt. Und da habe ich mir gedacht, das ist doch unglaublich. Diese beiden Kinder, von denen alle sagen, die sind behindert, sie sind nicht aufnahmefähig, die haben als sehr deutlich erkannt, was in der Heiligen Messe geschieht und was im Segen passiert. Und da haben die auch erlebt, wir sind Gesegnete und weil wir Gesegnete sind, können wir auch segnen. Ja? Die hatten vermutlich noch nie was von Jesus Christus gehört. Und das war wirklich also für die Eltern sprachlos. Und diese paar Tage war für die Eltern auch sehr beeindruckend. Die saßen nämlich am ersten Tag da, die Kinder in der Mitte, außen rechts und links die Eltern. Und die Mutter sagte, ich bin schuld, dass die Kinder behindert sind. Das ging aber gar nicht bei ihr um Schuld, sondern das war eine Vererbungsgeschichte, die da bei ihr passiert ist. Also sie hatte keine Schuld, sondern es ging über ihre Vererbungslinie auf diese Kinder. Am letzten Tag saß das Paar beieinander, und die Kinder rechts und links außen. Ich weiß leider nicht, was aus dieser Familie geworden ist, würde mich unglaublich interessieren. Aber diese Erfahrung, diese Kinder haben in ihrer Seele gespürt, was Segen ist und durften das auch erleben. Ich habe sie dann ermutigt, dass sie die Eltern jeden Tag segnen sollen. Ja. Und das wäre doch wunderbar, stellen Sie sich vor, wir würden das auch so in unserem Herzen tragen, dass wir gerne jeden, den wir begegnen, mindestens im Herzen segnen würden. Das süddeutsche Grüß Gott ist nach meiner Meinung auch diese Segensformel, ich grüße dich im Namen Gottes. Wir hatten hier einen Mann, der bei uns hier in der Nähe wohnte und zu uns immer im Gottesdienst kam. Und das war einen Freund, der das auch immer macht, der kam, wenn er mich sah, immer und fragte, darf ich Sie segnen? Und der gab mir dann den Segen und bat dann, dass ich ihm den Segen gebe. Das hat mich tief angerührt. Und jetzt ist er weggezogen und dann kam vor einigen Tagen eine Dame und sagte, ich soll Sie von dem und dem grüßen, er hat mir einen Auftrag erteilt. Da sage ich, was müssen Sie denn machen? Ich soll Sie jetzt immer segnen. Ja? Welch eine große Gnade und ein Geschenk dieser Mann auch hatte, zu erkennen, das ist etwas Kostbares, was ich weiter verschenken kann. Ja? Das ist auch, was der Petrus an der schönen Pforte am Tempel gemacht hat. Gold und Silber habe ich nicht, aber im Namen Jesu segne ich dich. Also da auch diese Erfahrung, mit dieser Kraft sind wir ausgestattet und können andere Menschen segnen. Dieses Wort ist mir vor einigen Jahren mal in Lourdes begegnet. Sie kennen ja, an manchen Stellen werden Bettlergruppen ausgesetzt, die da berufsmäßig dann erbetteln sollen. Und in Lourdes kam auch in einer Straße, in der ich ging, gerade so eine ganze Familie versetzt mit Kindern und allen Möglichen da an. Und ich wusste genau, wenn ich der Ersten etwas in die Hand drücke, kommen alle sieben anderen, die da noch waren, auch an. Ja. Da leide ich unter der Last meiner schwäbischen Heimat, dass ich da vielleicht nicht ganz so großzügig war. Aber mir begegnete dieses Wort oder dieses Tun des Petrus: Gold und Silber habe ich nicht, aber im Namen Jesu segne ich dich. Und als die Frau mit dem Kind kam, die natürlich nicht meine Sprache sprach und ich nicht ihre, aber ich habe mir dann Zeit genommen und habe ihr die Hand aufgelegt und dem Kind und es gesegnet. Und ich habe dann beiden eine wunderbare Medaille geschenkt. Und das war ein unglaublicher Moment, mit welchem Augenausdruck diese Frau mich anschaute, weil sonst schmeißen, so hätte ich es wahrscheinlich auch getan, jeder aus Verlegenheit oder aus Ärger oder nur das schnell weg, irgend ein paar Groschen in den Korb und zieht weiter. Und jetzt erlebte sie, da ist jemand, der ihr begegnet. Und ich glaube, dass das etwas ganz Kostbares auch ist, dass wir nicht billig uns gegenseitig abfertigen, sondern dass wir wirklich dem anderen innerlich begegnen. Die anderen riefen dann: Was macht der da? So habe ich diese Frage gedeutet. Und sie rief irgendwas zurück, aber sie schien ganz zufrieden zu sein und schenkte mir zum Schluss dann noch so ein Lächeln, so halb natürlich schon auch enttäuscht, weil diese armen Menschen stehen ja auch unter einem Riesendruck. Sie müssen ja auch so und so viel abends abliefern, sonst haben sie es wieder schwierig in ihrer Truppe. Also dieses, wir empfangen diesen Segen Gottes, diese Bewegung quasi von oben kommend und die Antwort, die von unten kommend gen Himmel ist. Das ist das, was möglich ist und das die Bewegung andeutet, die es im Segensgebet ist. Jetzt ist ja die Frage, ist Segen immer etwas, was ich als positiv empfinde? Ist das immer eine Streicheleinheit? Oder ist Segen auch etwas anderes? Wenn der Segen also dazu dient, dass es mir eine Hilfe auf dem Weg zur Fülle ist, eine Hilfe auf dem Weg in die Herrlichkeit Gottes ist, eine Hilfe auf dem Weg in den Himmel, dann kann es nicht sein, dass es nur so ist, dass es leicht ist. Und jetzt kommt mein Handy wieder zum Zuge. Da habe ich nämlich heute eine wunderbare App bekommen und da möchte ich Ihnen gerne eine Geschichte vorlesen, die ich in diesem Hinsicht sehr gut fand. Im Buch Maleachi 3,3 heißt es über Gott: Er wird sitzen und schmelzen und das Silber reinigen. Dieser Bibelvers verwunderte einige Frauen in einem Bibelstudienkreis und sie fragten sich, was diese Aussage wohl über den Charakter und das Wesen Gottes offenbart. Eine der Frauen bot an, sich über den Prozess des Läuterns von Silber schlau zu machen und der Studiengruppe beim nächsten Treffen von dem Ergebnis zu berichten. Das war sehr klug. Man testet mal und probiert aus, was steht da eigentlich in der Schrift? Ist das sinnvoll? Was bedeutet das da? Dann rief diese Frau einen Silberschmied an und machte einen Termin mit ihm aus, um ihm bei der Arbeit zuzusehen. Sie erwähnte jetzt nichts von dem Grund ihres Besuches, sondern sie wollte nur die Neugier über den Prozess des Läuterns von Silber bei ihm stillen, so sagte sie dem Silberschmied. Als sie dann den Silberschmied bei der Arbeit beobachtete, hielt dieser ein Stück Silber über das Feuer und ließ es sich aufheizen. Er erklärte, dass man beim Läutern von Silber das Silber in die Mitte des Feuers halten muss, wo die Flammen am heißesten sind, um alle Unreinheiten hinwegzubrennen. Die Frau dachte darüber nach, dass Gott uns auch über einen glühenden Punkt hält. Dann dachte sie wieder über den Vers nach, in dem es heißt, er wird sitzen und schmelzen und das Silber reinigen. Sie fragte den Silberschmied, ob es wahr sei, dass er die ganze Zeit vor dem Feuer sitzen bleiben musste, bis das Silber geläutert sei. Der Schmied antwortete, ja, ich muss sogar nicht nur dabei sitzen bleiben, sondern ich darf auch meine Augen die ganze Zeit nicht von dem Silber hinwegnehmen, solange es sich im Feuer befindet. Wenn das Silber auch nur einen Augenblick zu lange im Feuer bleibt, würde es zerstört werden. Die Frau war einen Augenblick still. Dann fragte sie, woher wissen Sie, wann das Silber vollständig geläutert ist? Der Schmied lächelte und antwortete, oh, das ist leicht. Sobald ich mein Spiegelbild darin sehen kann. Wenn du heute, so heißt es dann weiter in diesem Text, wenn du heute die Hitze des Feuers spürst, dann erinnere ich dich daran, dass Gott seine Augen auf dich gerichtet hat und dich aufmerksam beobachten wird, bis er sein Spiegelbild in dir sieht. Die Therese von Avila nannte es, das ist ein bisschen mühsam, was du da mit uns machst. So haben wir es heute Morgen gehört. Aber das finde ich ein unglaublich präzises Bild für diese Frage, wozu eigentlich nicht nur Happy Clappy Freudenschein, sondern warum läuterst du mich im Feuer deiner Liebe? Wir sagen ja häufig, wo ist Gott, wo bist du? Warum lässt du mich alleine? Und diese Geschichte von dem Silberschmied sagt der Herr, achtet jede Sekunde auf dich, damit es für dich das Beste ist und mach dich, dass du das Spiegelbild Gottes wirst. Im Buch Genesis hören wir in den ersten Kapiteln, dass wir Abbild Gottes sind. Und dieses Abbild Gottes, das verunstaltet sich aus unterschiedlichsten Gründen. Und wir erleben, dass Gott alles dran setzt, dass du ganz rein wirst. Dass du ein ganz glatter Spiegel seines Antlitzes wirst. Und das ist auch beeindruckend, dass wir bei allen Mystikerinnen diese Erfahrung machen. Dass sie einstimmen in das Ähnlichwerden Jesu Christi. Dass sie ihren Schmerz bejahen und ihn quasi als Opfergabe auf den Altar Jesu bringen. Wir fragen ja häufig, warum? Wo bist du? Hast du mich nicht lieb? Was kann denn der dafür, dass das passiert? Und bei all diesen Fragen entdecken wir unser Gottesbild, weil wir letztendlich Gott unterstellen, du hast eh kein Interesse an mir, du bewertest die Leute nur nach Erfolg, du bist nicht da, wenn man dich braucht und so weiter. Wir sehen aber an diesem Silberschmied-Beispiel, dass der Herr letztendlich immer auf dem Kiviv ist, um bei dir zu sein, dass nichts passiert. Dass er dich so reinigt, dass du völlig leuchtend, so könnten wir es sagen, auch wirst. Ich finde aber besonders schön dieses Bild, dass das Spiegelbild in diesem Silber dann wahrnehmbar ist. Also dort, wo wir Leid erleben, sind wir gleichsam das Spiegelbild Jesu am Kreuz. Und wenn wir das, so wie Christus am Kreuz, es aufopfern und Gott dem Vater bringen, dann werden wir unserem Spiegelbild ähnlich. Solange wir uns bestraft fühlen, vernachlässigt fühlen, es für uns behalten wollen, es Opfer suchen, die schuldig sind daran, solange sind wir so sehr mit uns beschäftigt, dass wir nur uns um uns selber drehen. Und es uns dadurch nicht zum Heil und zum Segen wird, sondern zum Fluch. Der Segen ist also nicht allein die Wohlfühlmassage Gottes, sondern es kann auch mal die Wurzelbürste sein, sage ich jetzt mal an diesem Beispiel der Massage, die ein bisschen rauer ist, aber die dann auch die Unreinheiten wirklich rausbürstet. Wir hatten es heute Morgen in dem Text vom Buch Deuteronomium, Segen und Fluch, Leben oder Tod. Und vielleicht sage ich noch ein paar Sätze heute Nachmittag zu dem Thema Segen, haben wir ja jetzt schon eine Menge gesagt. Was bedeutet eigentlich Fluch? Ja. Gott gibt uns also die Möglichkeit, ich kann dir durch allein ein Wort auferbauen und ich kann dir durch ein Wort dein Leben lang Schaden zufügen. Wenn Sie zurückdenken an eine Situation, die Sie vielleicht sehr verletzt hat, in den allermeisten Fällen durch Worte, durch Missachtung, durch Lieblosigkeit und durch meine Deutung. Denn wenn irgendjemand Fremdes zu Ihnen sagt, du bist doof, dann juckt es uns. Vielleicht ärgert man sich und denkt, was ist das für ein blöder Kerl? Und dann hat's. Wenn das aber der Vater zu einem immer sagt, oder die Ehefrau, oder die Eltern, dann ist es uns so nahe, dass wir es kaum mehr loslassen und es mit uns tragen. Das heißt, dass dort, wo wir eine Erfahrung gemacht haben, da ist jemand, der uns ermutigt oder stärkt, der mich achtet. Von dem leben wir manchmal ein ganzes Leben lang. Mein Französischlehrer im Gymnasium, der sagte zu mir immer, lassen Sie es doch sein und gehen zur Müllabfuhr, da sind Sie besser aufgehoben. Wahrscheinlich hatte er recht, aber es war nicht kolossal motivierend. Ja? Es hat mich leider nicht motiviert, Französisch abzuwählen. Das hat mich motiviert, es nicht zu machen. Und ich wusste damals schon, es ärgert mich mein ganzes Leben lang. Das ist mir auch bis heute peinlich, dass ich es nicht kann. Aber es war für mich keine Möglichkeit, da irgendwie dran zu gehen. Gehen Sie doch zur Müllabfuhr. Also da leide ich jetzt heute nicht drunter. Man könnte sagen, der Beichtvater ist ja so ähnlich wie der Müllmann, der sammelt auch den Müll ein, aber gut, das wollen wir jetzt auch nicht vertiefen. Also überlegen Sie sich doch nochmal, wo ist eigentlich in meinem Leben Situationen gab, in denen ich erlebt habe, dass mir jemand etwas gesagt hat, unter dem ich heute noch leide. Oder ich es heute noch glaube. Ich bin doof. Das kann ich nicht. Du kannst es sowieso nicht. Du bist noch zu klein dazu. Und dieses immer noch zu glauben, ja, ist ja das, was uns auch schadet. Wir geben dieser Unwahrheit, dieser Lüge, du bist doof, mehr Raum als dieser Zusage Gottes, du bist mein geliebtes Kind. Das ist die Wahrheit. Und der Vater der Lüge, der hat diese Lüge in uns hineingelegt und hält sie immer noch am Kochen. Der hat ja großes Interesse daran, dass wir mehr ihm glauben als dem Herrn selbst. Und das würde ich einladen, dass Sie das in diesen Tagen, vielleicht können Sie sich diesen Satz oder diese Sätze aufschreiben und Sie können sich auch einer Rezeption einen roten Stift leihen und dann dahinter schreiben, falsch 6. Sie können es dann auch, wir haben ja diesen Altar mit diesem Briefschlitz, den ich immer den Briefkasten Gottes nehme, dir es bewusst unter den Altar bei uns zu legen oder in die Heilige Messe zu legen. Oder wenn Sie morgen am Radio bei der Messe dabei sind, dass Sie da bewusst dem abschwören, sage ich jetzt mal, diese Unwahrheit, diesen Fluch, diese Last, die einer auf Sie gelegt hat, abzugeben, dass der Herr Raum bekommt, dass da in diese Lücke, die, wenn wir es abgeben, er es füllen kann mit der Wahrheit. Ja. Dass wir erfahren können, dass seine Kraft stärker ist als die Lüge. Das kann passieren, ich will mal so sagen, wenn, ich habe mal diese Geschichte gehört vom Elefanten, da wurde ein kleiner Elefant geboren und dem haben sie ein Seil ans Bein gebunden und dann einen Pfosten in den Boden und ihn so festgebunden. Und dann hat dieser Elefant, konnte nicht mehr weiterlaufen. Und die Besitzer des Elefanten haben über die Jahre hinweg das Seil zweimal ein bisschen dicker gemacht, der Pflock war aber der gleiche. Und der Elefant fühlte sich immer angebunden und konnte nicht weglaufen. Obwohl es für den großen Elefanten ein leichtes gewesen wäre, diesen kleinen Pflock, den der kleine Elefant gehalten hat, einfach hinter sich herzuziehen. Und ich befürchte, liebe Schwestern und Brüder, dass wir auch manche solcher Glaubenswahrheiten in Anführungszeichen, denen mehr Achtung geben, als dieser Zusage Gottes, ich schenke dir das Leben in Fülle. Bitten wir also den Herrn, dass das, was wir an Last, an Fluch, an Unrecht, werden auch nochmal drauf kommen, wenn wir auch das zweite Gebot betrachten, was auch eine Gefahr ist, was wir anderen auflegen. Ja, wie schnell wir Leuten etwas sagen und wie schnell Menschen darunter leiden, was wir sagen. Ja, darum heißt es im Schuldbekenntnis, ich habe gesündigt in Gedanken, Worten und Werken. Mit den Händen, da sündigen wir am allerwenigsten wahrscheinlich. Mich fragen die Ministranten manchmal, warum wischen sie sich bei der Händewaschung in der Heiligen Messe immer die Lippe ab, was ich mache? Dann sage ich immer, weil ich wahrscheinlich mit dem Mund am meisten sündige, weniger mit den Händen. Und das gilt es, dass der Herr uns sagt, ich lege dir Leben und Tod, Segen und Fluch vor, wähle das Leben. Gütiger und barmherziger Gott, du schenkst uns das Leben. Und du schenkst uns das Leben in Fülle. Wir denken dabei an Reichtum, an schön Wetter, an Wohlbefinden, an gemütlich, an Hängematte und sind dann enttäuscht, wenn das Seil der Hängematte reißt und wir unsanft aufkommen, um in der Realität unseres Lebens anzukommen. Wir bitten dich, schenke uns die Gnade, dass wir entdecken, wo wir uns festmachen, wo wir uns als Opfer wohlfühlen, wo es fast gemütlich ist, anderen die Schuld zuzuweisen. Und du dastehst und uns zurufst, komm doch zu mir. Du uns zurufst, Adam, wo bist du? Du brauchst dich nicht vor mir zu verstecken. Ich weiß doch, was dir gut tut. Du darfst bei mir sein. Herr, so schenke uns, dass wir einen Punkt, eine Last, eine Fessel entdecken in diesen Tagen, die wir ablegen können und dann trainieren. Dass wir trainieren, dass das eine weg ist und dass wir stark werden, von dieser Einschränkung wegzukommen. So wie ein Gips, wenn wir den lange genug am Bein hatten, müssen wir wieder gehen üben. Und so ist es auch. Der Gips alleine weg zu sein, macht noch nichts, sondern wir müssen es auch üben. So schenke uns die Ausdauer und die Geduld, mit dir unseren Weg zu gehen. Danke, dass du jetzt in diesen Tagen da bist. Danke, dass du jetzt unser Augenmerk auf diese Last legst, dass wir sie dir abgeben können, dass wir frei werden können, dass wir wirklich diesen Segen empfangen können und zum Segen werden. So segne und behüte, stärke und heile und heilige euch auf die Fürsprache des heiligen Johannes Paul, dessen Reliquie wir hier zur Verehrung haben, der allmächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Amen.
Gelobt sei Jesus Christus.
In